Und das wissen auch alle, dass sie es aussitzen können, anstatt wirklich was zu verändern, dass sie es aussitzen können und trotzdem ihre hohen Diäten jeden Monat bekommen, ohne dass ihr Handeln spürbar, für sie auf jeden Fall spürbar, eine Konsequenz hat in dem Sinne, dass sie dafür gerade stehen müssen oder aufkommen müssen, was sie für Schaden anrichten. Alles, was ich erfahren habe, alles, was ich gelernt habe, also mein Weltbild fließt natürlich in irgendeiner Weise mit ein. Welche Rolle spielen deine eigenen persönlichen Erfahrungen und deine Intuition in deiner Arbeit mit KlientInnen? Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. Um diese Frage wird es sich heute drehen, aber der Einstieg wird jetzt doch nochmal etwas anders sein, denn heute Morgen bin ich beim Fertigmachen im Bad, habe ich doch ein bisschen Zeit gehabt und ein bisschen Zeit gebraucht und habe dann schon mal geguckt, was so in den Medien zu finden ist und habe gesehen, dass heute Bundestagsdebatte ist, ne, zum großen Thema. Und das Thema, darum geht es mir gar nicht so sehr, mir ging es eher wieder darum, wie viele markige Sprüche auf der Bühne des Bundestages gehalten werden, aber auch wie viele persönliche Angriffe, wie viele persönliche Verletzungen, also wie sehr, wie fest unter die Gürtellinie geschlagen wird. Und das hört sich dann immer alles so an, ab jetzt tut sich was und jetzt sind sie alle bereit, was zu verändern. Und das Ende vom Lied ist dann, dass alle am Ende in Berlin im Borchers sitzen und sich gegenseitig feiern und sagen, was haben wir den Leuten für eine geile Show geboten. Also so habe ich den Eindruck, dass da sehr, sehr wenig bei rumkommt und sehr wenig dabei, ja, ernst gemeint ist im Sinne von, dass man wirklich den Willen hat, dass sich etwas verändert. Und ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt nicht, um Politiker-Bashing oder irgendwas anderes zu betreiben oder jetzt auf irgendeiner Welle zu surfen, die gerade modern ist, aber ich glaube einfach, dass tatsächlich die Distanz von Politikern, die im Bundestag sitzen, zu Menschen, die im Alltag mit Sorgen, mit Nöten verbunden sind, auch da heißt es immer, ja, ich habe so viele Selbstständige in meinem Bekanntenkreis, ich habe so viele hiervon, davon, dortvon und in meinem Wahlkreis und ich bin so viel auf der Straße unterwegs. Hast du mal auf der Straße gesehen, wenn hier irgendwo die kleinen Sonnenschirmchen aufgeklappt werden, wer bleibt denn da stehen? Also wo ist denn tatsächlich dieser Straßenwahlkampf noch mit irgendeiner Relevanz, wer da steht, was da macht, ob du jetzt einen Kugelschreiber kriegst oder nicht? Was hat das mit deinen persönlichen Sorgen und Nöten zu tun? Also da habe ich echt Schwierigkeiten mit. Und mit diesem Einstieg, dass ich da vorhin kurz mal reingehört habe und verschiedene Spitzenpolitiker reden gehört habe oder Ansätze gemacht habe und wie sie sich gegenseitig ausgestochen, beschimpft und sie haben gesagt und ja, aber sie haben gesagt, dass es also Kindergarten wäre traurig, wenn es nicht solche Ausmaße nehmen würde, ohne dass es für sie individuell eine Konsequenz hätte. Und das ist, glaube ich, nach wie vor das große Problem. Und das wissen auch alle, dass sie es aussitzen können, anstatt wirklich was zu verändern, dass sie es aussitzen können und trotzdem ihre hohen Diäten jeden Monat bekommen, ohne dass ihr Handeln spürbar, für sie auf jeden Fall spürbar, eine Konsequenz hat in dem Sinne, dass sie dafür gerade stehen müssen oder aufkommen müssen, was sie für Schaden anrichten, auch in unserem schönen Land. Und mit diesem Gedanken und über diesen Gedanken bin ich auch dahin gekommen, was so zu dieser Frage, welche Rolle spielen deine persönlichen Erfahrungen und deine eigenen Erfahrungen und deine Intuition in deiner Arbeit? Auch, ne, also den Nachsatz noch, in deiner Arbeit mit Klienten oder KlientInnen. Und das ist schon die Erfahrung, die ich habe. Also darüber habe ich heute nachgedacht. Was ist so der Lebensweg, um den es ja auch viel geht in meinem Podcast? Das heißt also schon auf der einen Seite zu schauen immer, was bringt jemand mit in dieses Leben? Was sind die Startvoraussetzungen? Was sind die Ausgangskoordinaten für dich, wenn du auf dieser Erde inkarnierst oder wenn du auf die Welt kommst und geboren wirst, deine ersten Jahre Erfahrung, die du machst, das prägende Umfeld, das du hast, bis du irgendwann in die Situation kommst, entscheiden zu müssen, welche Richtung dein Leben nimmt. Und Ja, wir haben das Glück, in diesem Land geboren worden zu sein und eine gewisse Freiheit zu haben, entscheiden zu können, was wir machen wollen oder ob wir es auch nicht machen wollen, weil dafür dann teilweise staatliche Leistungen aufkommen, dass wir also in letzter Konsequenz nicht verhungern, verdursten müssen und auch ein Dach über dem Kopf bezahlt kriegen. Aber kann es das sein? Also das ist ja auch dann wieder die Frage. Und mir gehen so viele gesellschaftliche Themen im Moment durch den Kopf. Und ich bin politisch interessiert, ohne politisch wirklich aktiv zu sein. Und finde mich tatsächlich auch in keiner der Parteien so wirklich wieder, weil es entweder sehr austauschbar ist, weil es sehr opportunistisch ist, was gesagt wird. Also dass immer das, was gerade im Moment passt oder in den Zeitgeist passt, dass das jetzt auf einmal die vertretene Leitlinie oder Meinung ist und dass man jetzt aber richtig Gas gibt und jetzt wird sich wirklich was ändern, ohne dass sich ernsthaft was an den Problemen, an den subjektiv empfundenen Problemen der Menschen spürbar verändert. Und darüber bin ich halt gekommen. Also wenn wir die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, warum entscheiden wir uns doch zu häufig für den Weg der Eltern oder den Weg, den vermeintlich sicheren Weg, dass wir in einen bestimmten Ausbildungsberuf gehen, wenn überhaupt. Auch das ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass man A, die Schule beendet heutzutage, dass man B, nach der Schule in einen Ausbildungsberuf geht oder ins Studium geht oder in den Staatsdienst im Sinne von Bundeswehr oder Zivildienst. Also auch das war ja früher den männlichen Teil der Schulabgänger ja auf jeden Fall ein Thema, dass man eingezogen wurde oder dass man rechtzeitig vorher gemustert wurde und dann aufgrund des Musterungsbescheids fähig war, den Dienst fürs Vaterland zu tun oder nicht. Und ja, ich lache jetzt ein bisschen dabei. Also ich bin jetzt nicht so vaterlandsverliebt, aber ich fand, und das habe ich an anderer Stelle ja auch schon gesagt, dass alleine die Idee eines Dienstes an dem Land, in dem man geboren wurde, aufgewachsen ist und zu dem man sich bekennt, auch durch die Eltern, in dem man geboren ist, oder aber, und das ist ein wichtiger Faktor, finde ich, in das man bewusst ausgewandert ist oder eingewandert ist dementsprechend, dass man auch da natürlich verpflichtet werden können muss, irgendwie sich für das Land zu engagieren. Weil durch dieses Engagement wird sich sicher die Bindung auch stärken lassen, auch wenn es eine Pflicht ist, wo ja viele deshalb sagen, das kann nicht sein, dass du in das Leben anderer eingreifst, in die freien Entscheidungen der Lebenswegbildung und ihnen vorschreibst, sie müssen von bis oder im Zeitraum X für das Land da sein. Umgekehrt wird, glaube ich, eher ein Schuh draus zu sagen, dass es verloren gegangen, dass es da einen Bezug gibt zu dem Land, sondern das Bezug ist einmal vielleicht die Regierung, Bundesregierung, wenn überhaupt noch Landesregierung, aber das ist irgendwie alles weit weg, das wird alles entschieden und das hat alles nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Und wie kann das alles wieder ein bisschen mehr Lebensrealität kriegen, indem ich ein Stück weit auch eingebunden bin in dieses System, was ja dann auch, wie wir in der Pandemie alle gemerkt haben, systemrelevante Berufe, auch die haben Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Also kann man ja umgekehrt gucken, dass man alles, was systemrelevant ist, auch einbindet in die Verpflichtung, junge Menschen in einen Teil davon. Da können sie ja wählen. Sie können ja frei wählen, ob sie zur Bundeswehr gehen wollen oder ob sie einen sozialen Dienst machen wollen. Aber dass sie etwas tun für 6 Monate, das ist so mein, wofür ich plädiere, 3 Monate Grundausbildung, 3 Monate in ein anderes Land. Also da wäre der europäische Gedanke noch dabei. Das, wofür ich plädieren würde, dass alle aus einem Jahrgang, und zwar europäisch aus einem Jahrgang, gucken müssen, dass sie 3 Monate eine Grundausbildung in dem Bereich, wo sie dann die nächsten 3 Monate verbringen sollen, lernen sollen. Dafür braucht es gewisse Standards, aber es muss nicht alles 1:1 gleich sein. Es geht nur darum, bestimmte Handgriffe oder Wissen sich aneignen zu können, dass man dann in den zweiten 3 Monaten in einem anderen Land anwenden kann. Das heißt, man bringt schon die Sicherheit mit in diesem Bereich, erste Erfahrungen gemacht zu haben, dass man nicht völlig blind an etwas Neues drangesetzt wird oder völlig ideenlos, ahnungslos, ganz neu mit einer neuen Tätigkeit in einer fremden Umgebung betraut wird, sondern dass man 3 Monate das gelernt hat, um dann in der Anwendung in einen neuen Bereich reinzugehen. Hat aber dann nochmal über dieses Denken, was kann ich für das Land tun, von dem ich profitieren will oder profitiere auch. Wenn wir sagen, Europa ist noch größer oder wichtiger als das Land, also die nationalen Grenzen, wenn wir da sagen, es gibt den europäischen Gedanken, dann würde ich dafür plädieren, das so zu machen, dass man sagt, alle einer Jahrgangsstufe 3 Monate, also ein halbes Jahr, keine Schule während der Schulzeit. Ob man das dann mit 16 oder mit 18 macht, das kann man immer noch sehen, um da wirklich auch die früheren Jahrgänge, die dann später vielleicht schon in der Ausbildung wären, wenn sie Realschulabschluss machen, dann wird es schwieriger, sie aus dem Ausbildungszeitraum rauszunehmen. Das wären alles Sachen, die müsste man nochmal durchdenken. Aber da würde ich tatsächlich Sinn drin sehen, um dann aus der Erfahrung heraus, die man dort macht oder gemacht hat, und das habe ich auch in 1-2 Podcast-Folgen erzählt, ich habe den Zivildienst nach meinem Studium gemacht, das heißt also direkt nach der Schule. Ich habe 91 mein Abitur gemacht, war in Irakkriege, da habe ich mich zurückstellen lassen, bin dann ins Studium reingegangen, während des Studiums angefangen, mehr selbstständig zu denken. Also da war ich ja nun schon 19, 20, 21, 22, also in den Jahren, wo sich ein bisschen mehr Reife gebildet hat, auch durch die Erfahrung im Berufsleben, dass ich, wenn ich nach der Schule zur Bundeswehr gegangen wäre, im Zuge des Studiums gesagt hat, nein, ich könnte gar nicht zur Bundeswehr gehen, weil ich nicht in der Lage wäre, Dienst an der Waffe zu machen oder nicht gewillt gewesen wäre, Dienst an der Waffe zu machen und das bis heute nicht verstehen kann, dass das notwendig ist. Aber das ist einfach wieder meine Meinung. Ich verstehe schon, dass es notwendig ist, die Verteidigung zu gewährleisten von souveränen Grenzen, also von Ländern und Grenzen, das auch durchsetzen zu können. Das habe ich schon verstanden, aber habe mich dann für den Zivildienst entschieden. Und das war ein prägendes Erlebnis, eine prägende Phase auch für mich in meinem Leben. Einfach aus dem heraus BWL-Studium in eine integrative Kindertagesstätte mit behinderten, nicht behinderten Kindern. Und das eine sehr lebhafte, auf der anderen Seite die Einschränkung zu sehen, zu erfahren und auch eine Beziehung aufzubauen zu Menschen, die sich nur unmittelbar mitteilen können, also die jetzt nicht reden konnten oder so, aber die reagiert haben auf die Stimme, auf Zuwendung, auf Zuneigung. Das hat schon etwas in mir verändert, das hat schon etwas in mir gemacht. Und diese Erfahrung, und ich habe ja auch in anderen Podcast-Folgen mit anderen Gästen darüber gesprochen, dass die Zeit, egal ob Bundeswehr oder Zivildienst, für uns alle ein nachhaltiges Erlebnis war, dass wir alle Menschen kennengelernt haben. Mit einigen ist es dann über Jahrzehnte zu Freundschaften gekommen oder einer engen Verbindung gekommen, weil man gemeinsame Erfahrungen teilt in der Vergangenheit, die nicht unbedingt vergleichbar sind mit dem Beruf, also mit dem Job, mit der Firma, in der man ist oder gewesen ist, sondern das ist zu einer Zeit gewesen, wo das eigene Bewusstsein sich anders entwickelt hat. Und wenn man da gemeinsam wortwörtlich durch die Scheiße gegangen ist, und das kann ich für den Zivildienst auch sagen, genauso wie beim Bundeswehr, dann zu gucken, dass man sich in ein gewisses System einfügen muss oder eingefügt wird, damit Dinge funktionieren können. Und so ist es in den systemrelevanten Berufen ja auch. Die können nur funktionieren, die Feuerwehr oder Rettungsdienste, Pflege in jeglicher Hinsicht, ob das jetzt in Altenheim ist, ob das in Kinderheim ist, ob das in Behinderteneinrichtungen ist. Es braucht gewisse Abläufe, die funktionieren. Und da gibt es wenig Freiraum zur totalen individuellen Entfaltung, sondern in bestimmten Notsituationen müssen Dinge laufen und müssen Menschen wie mechanisch funktionieren. Und dafür müssen Dinge trainiert werden und dafür müssen Dinge standardisiert sein. Und das brauchen wir hier auch. Das brauchen wir, also wenn wir von unserem Land sprechen, um das am Laufen halten zu können, braucht es ein gewisses Maß an Stabilität, braucht es ein gewisses Maß an Rahmenbedingungen und Vorgaben, dass Menschen so trainiert sind, gedrillt sind tatsächlich, dass wenn es hart auf hart kommt, dass sie dann funktionieren. Und wenn wir da jetzt mal die Navy SEALs nehmen, amerikanische, ja, das ist so mit das Beste, ich will das jetzt gar nicht so im gut oder schlechten Sinne, aber das sind somit die härtesten Soldaten, glaube ich, die es unter anderem gibt auf der Welt. Ich bin da jetzt selber nicht so bewandert, aber habe da durchaus auch schon mal in den Jahre her eine Reportage oder Reportagen drüber gesehen, wie der Drill da ist und was die aushalten und was der menschliche Körper auch in Gemeinschaft, gerade in Gemeinschaft zu leisten, imstande ist, dass sie in absoluten Ausnahmesituationen noch funktionieren und dass das notwendig ist, dass man dann nicht anfangen kann, emotional zu werden, sondern dann in dem Moment einfach zu wissen, der oder ich, na, oder die oder wir in dem Moment. Also das braucht es auch an gewisser Stelle. Und es braucht es auch im Rettungsdienst. Wenn du gerufen wirst zu einem Autounfall und du bist ein junger Mensch, auch ein Erwachsener, also ein älterer Mensch braucht da seelische Stabilität. Aber auch da braucht es ja eine gewisse Distanz zu dem, was du siehst, um dem Menschen helfen zu können oder den Menschen helfen zu können, die da vor dir sind. Und das ist etwas, da bin ich absolut dafür, dass alle Menschen einer Altersgruppe eine gewisse Grundausbildung in einem Bereich bekommen, in dem, auf den sie oder auf die Ausbildung, dass sie da zeitlebens ein Stück weit zurückgreifen können. Dass man also merkt, wenn wir in eine Notsituation oder schwierige Situation kommen sollten, dass man dann weiß, da ist jahrgangsweise Wissen vorhanden und da ist jahrgangsweise Erfahrung vorhanden. Also aus dem Grunde plädiere ich definitiv dafür, einen sozialen Dienst oder einen Pflichtdienst, und zwar nicht von 12 Monaten, sondern von 6 Monaten, jahrgangsweise einzuführen, durchzuführen, entweder national oder auf europäischer Ebene, wo ich da halt dann noch den verbindenden Gedanken sehe, den europäischen Gedanken zu stärken und auch die Verbindung zwischen den Ländern, also auch da zu schauen, in einer gewissen Art von Lotterie zugewiesen zu bekommen, wo man 3 Monate seines jungen Lebens verbringen muss. Er da aber dann neue Erfahrungen macht, mit anderen Menschen in Kontakt kommt und dementsprechend auch da seinen geistigen Horizont und seinen sprachlichen Horizont erweitert. Das waren so Gedanken, die ich heute im Laufe des Morgens, des Vormittags hatte. Auch als wir heute Morgen beim Frühstück gesessen haben, war ich so geistesabwesend, weil da schon verschiedene Sachen zu mir gekommen sind. Dann habe ich zu Alexandra gesagt, ich bin irgendwie gedanklich, gesellschaftlich unterwegs. Weil einfach so viel gesprochen wird und so viel passiert und auch sich verändert. Ich war gestern in der Innenstadt, musste was holen, was ich dann online bestellt habe und dann im Geschäft abgeholt habe. Und ich war ja nun bis vor 9 Jahren beinahe täglich in der Innenstadt in Köln oder in Innenstädten in NRW unterwegs. Und es ist erschütternd, was sich am Straßenbild verändert hat. Und auch an der Ladenkultur, was sich da verändert hat. Also das, was vor Jahrzehnten bemängelt wurde, dass nur noch Ketten, also Textilketten war es da zu der Zeit, die Innenstädte vereinheitlichen, dass es im Grunde egal ist, in welcher Stadt du bist, dass die Innenstädte von den Schildern, die außen an den Läden hängen, alle gleich und gleicher aussehen und dass es deshalb weniger reizvoll ist. Ja, auch darüber haben wir heute Morgen gesprochen, dass so dieser Rückbau oder die Insolvenzwelle, auch da Ketten, namhafte Ketten, große Ketten, da habe ich in einer anderen Folge drüber gesprochen. Ich habe bei H&M lange gearbeitet, 9 Jahre, ich war 8 Jahre bei Esprit, also ich habe die Expansion erlebt und war damals schon nie begeistert von der Expansion, die auf der einen Seite Chancen gebracht hat, als Mitarbeitender mit Ambitionen früh Verantwortung zu bekommen. Also wo sich schnell viel bewegt, brauchen wir schnell viel nachwachsende Menschen, die Verantwortung übernehmen. Aber es war auch da schon absehbar mit der Frage verbunden, brauchen wir in jeder Innenstadt 6, 8 oder auch 4 Filialen von der gleichen Kette mit einem ähnlichen Sortiment. Ja, dieser Kannibalisierungseffekt gegenseitig, da habe ich mich immer schon schwer mitgetan. Das ist natürlich gut, wenn man jetzt in einer Millionenstadt ist und man hat ein Geschäft, das jeden Tag überrannt wird, dann zu sagen, okay, das schauen wir in entsprechender Entfernung, bauen wir ein weiteres Geschäft auf, damit sich das entzerrt und damit wir das Umsatzpotenzial ausschöpfen können. Das verstehe ich schon. Aber es wurde ja teilweise, also gerade in meiner Zeit bei Esprit, sind wir ja in ein Center reingegangen. Das habe ich ja nicht mit entschieden, sondern das wurde zentralweit entschieden oder auf anderer Ebene entschieden. Wo wir nie verstanden haben, warum müssen wir da jetzt auch noch hin? Wenn wir schon in der Innenstadt 3 oder 4 Filialen haben, warum müssen wir denn in die Peripherie der Innenstadt, in das nächste Center auch noch mit 1 bis 2 Filialen reingehen? Also Dinge, die auf Sicht zum Scheitern verurteilt gewesen sind, aber wo man auch wenig Einfluss hatte, weil ich war ja nun in der Position, wo es dann darum ging, diese Filialen auch personell A zu bestücken. Und auch das habe ich erlebt und das hat mir sehr zugesetzt, nach relativ kurzer Zeit wieder sagen zu müssen, okay, nee, die Filialen machen wir wieder zu. Hat sich nicht gelohnt. Und dann Menschen, die du eingestellt hast, nach relativ kurzer Zeit zu sagen, dich brauchen wir hier nicht mehr. Das war etwas, was für mich mit am erschütterndsten war, weil es kollektiv, also es war spürbar auf Sicht, erkennbar, eigentlich schon bei der Einrichtung der Filialen, dass die nicht profitabel sein werden. Und ja, ich habe, auch da kann man jetzt zu Recht fragen, warum hast du das denn mitgemacht? Naja, weil ich auch da als Familienvater meinen inneren Überzeugungen, Verpflichtungen nachgekommen bin, Geld verdienen zu müssen und ja nicht unbedingt mit dem Wissen in die Firma vorher eingetreten bin, sondern dass ein Prozess war, der über mehrere Jahre lief. Und auch da sind gewisse Gewohnheiten und gewisse Automatismen oder Routinen, eher Routinen würde ich sagen, die sich ja einschleichen, dass ich jetzt nicht jeden Tag das so im Bewusstsein hatte, sondern auf der anderen Seite natürlich auch den privaten finanziellen Druck hatte und einen gewissen Lebensstandard hatte, also auch das will ich nicht verhehlen, den ich gerne erhalten wollte oder den wir gerne erhalten wollten. Und daher habe ich auch da häufiger mal die Faust in der Tasche gemacht oder geschluckt oder halt auch nicht und bin dann angeeckt damit, wenn ich was gesagt habe, vielleicht nicht in der richtigen Art und Weise, aber weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, dass ich dann auch ein Stück weit fast persönlich geworden bin. Und da haben wir schon Parallelen auch zu dem, was ich eben im Bundestag kritisiert habe, wie leicht das ist, dass man ein Problem, was systemisch auch in einer Firma, in einem Konzern entsteht oder entstanden ist, durch, ob es jetzt in der Führungsebene in letzter Konsequenz sind, die an der Spitze, die gerade stehen müssten, die also Verantwortung dafür übernehmen bis ins letzte Glied der Kette, was aber seltener passiert oder was ich selten erlebt habe, dass da jemand tatsächlich die Verantwortung übernommen hat oder nicht gut abgefunden wurde, also mit Millionenbeträgen noch die Firma verlassen hat, die er vorher irgendwie runtergewirtschaftet hat. Und auch das erleben wir ja tagtäglich oder wöchentlich in den Nachrichten, dass Konzerne, Weltkonzerne auch mit deutschem Ursprung so funktionieren, dass sie auf der einen Seite gucken müssen, dass sie Spitzenmanager mit Spitzengehältern ködern, dass sie überhaupt in die Firma eintreten und die Geschäftsführung übernehmen. Aber wenn sie dann nicht funktioniert haben, zwar ihren Job verlieren, aber trotzdem mit Millionenbeträgen abgefunden werden. Und das ist etwas, was auch so nicht sein kann. Und dann gilt das eine in der Politik, genauso wie in der Wirtschaft, dass das nicht vermittelbar ist, dass es nicht verständlich oder nachvollziehbar ist für Menschen, die A, nicht das Ziel haben oder B, nicht in den Bereich dieser Gehälter oder der Verantwortung kommen oder kommen werden oder kommen wollen. Und trotzdem machen die meisten Menschen ja die Bevölkerung aus. Also das heißt, das Gros der Bevölkerung wird nie in diese Bereiche vorstoßen. Zu meiner Frage, welche Rolle spielen deine eigenen persönlichen Erfahrungen und deine Intuition in deiner Arbeit, ist einfach diese Gemengelage aus dem, was mich interessiert, was mich mit zunehmendem Alter interessiert oder halt weniger interessiert, nicht mehr interessiert. Dinge, die ich auch durch vielleicht Erfahrungen, also wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe, was sich positiv in Erinnerung festgesetzt hat, wo ich enttäuscht wurde oder negative Erfahrungen gemacht habe, auch da zu wissen und mitzunehmen, das ist so nichts mehr für mich. Und das war halt in den Konzernstrukturen zu spüren, zu erleben, irgendwann auch am eigenen Leib, aber auch bei anderen, die gegangen sind oder gegangen wurden häufig, wie schnell da jemand ersetzt ist und wie wenig relevant es eigentlich ist, ob du persönlich das bist oder warst oder ob es jetzt irgendjemand anders deinen Platz einnimmt. Und mit dem Denken, mit dem Gefühl und auch mit dem Selbstbewusstsein gehen dann auch Firmen den Bach runter, auch Konzerne den Bach runter, wo keine Wertschätzung stattfindet für die Leistung einzelner Mitarbeiter und das auf allen Ebenen. Und wo es dann nur noch darum geht, mit möglichst breiter Brust oder dicken Eiern, anders kann ich es jetzt auch fast nicht mehr sagen, seine Position zu behaupten und möglichst laut zu schreien. Und das war halt das, was ich heute Morgen im Bundestag erlebt habe in der Debatte, aber halt auch im Wirtschaftsleben soweit erwartet habe und auch hier auf Social Media erleben wir das ja immer wieder und immer mehr und immer stärker, dass Menschen sich da zwar klar positionieren für eine bestimmte Richtung und da auch dann stehen und ja, markige Worte raushauen, aber auch den Beweis schuldig bleiben, dass ihre markigen Worte auch in Taten umgesetzt werden und dass ihre Handlungen für sie selber Konsequenzen haben, indem sie entweder andere bewegen, etwas zu tun oder auch davon abhalten, etwas zu tun, was vielleicht schädigend sein wäre, würde. Und daher spielt die Frage, welche Rolle spielen deine eigenen persönlichen Erfahrungen und deine Intuition in deiner Arbeit, eine wichtige Rolle für mich. Also weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die Erfahrungen, die ich mache, tagtäglich in die Reflexion bei mir Einfluss nehmen und der Einfluss sich auch auf meine Art zu arbeiten, dass das Einfluss nimmt. Also der Einfluss nimmt Einfluss auf meine Art zu denken und zu handeln und zu arbeiten. Und ich habe an anderer Stelle ja häufig gesagt, ich wäre alleine wahrscheinlich nicht selbstständig, aber umgekehrt wäre jetzt auch was wäre die Konsequenz daraus? Was würde ich denn tun, wenn ich nicht in dieser Form selbstständig wäre? Das ist keine Option. Also es ist tatsächlich keine Option für mich, mir darüber ernsthaft Gedanken zu machen, wieder zurück irgendwo in ein Anstellungsverhältnis zu gehen, weil ich da relativ schnell nicht nur unzufrieden wäre, sondern auch mein System wahrscheinlich eher sich sehr zurücknehmen würde. Und ich wüsste auch nicht, in welcher Form, in welchem Umfeld ich gut reinpassen würde oder gut arbeiten könnte. Umgekehrt braucht es einen Gesinnungswandel, meiner Meinung nach. Und das ist in Gang, aber noch nicht greifbar für viele Menschen, dass sich sehr viel verändert hat und auch verändern wird gesellschaftlich. Und dass Konzernstrukturen immer weiter ins Wanken geraten. Es gibt noch diese Riesenplayer, aber wir sehen es jetzt aktuell, was VW angeht. Das sind, ja, jetzt wird ein Schuldiger gesucht und da wird es auch Entscheidungen für geben. Das habe ich eben versucht zu erklären. Dass aber die Verantwortung dafür haben, dass es runtergeht, schon entweder gar nicht mehr in den Konzernen sind, sondern schon lange raus sind und das ein schleichender Prozess ist, ähnlich wie in der Politik, eine Legislaturperiode von 4 Jahren oder 5 Jahren auf Landesebene. Da wird manchmal was angestoßen und da sind Gesetze entschieden, wohlweislich, dass man wahrscheinlich beim Eintreten der Konsequenzen von diesen Beschlüssen nicht mehr am Drücker sitzt oder man nimmt es belegend in Kauf. Also es ist selten so, dass tatsächlich irgendwas verändert wird. Wie oft haben wir schon von der Vereinfachung des Steuersystems gehört? Wie oft haben wir schon gehört, dass es Erleichterungen geben wird? Und was ist es? Also es geht immer nur in eine Richtung, nämlich dass es teurer wird und dass tiefer in die Tasche gegriffen wird. Und wenn es jetzt heißt, ich weiß nicht mehr genau, ist es Anfang Juli oder irgendwas, dass wir also über ein halbes Jahr lang nur für die Steuer arbeiten, bis wir irgendwann anfangen, erstes eigenes Geld zu erwirtschaften, dann ist das schon ganz schön traurig. Und wenn man es im internationalen Vergleich sieht, bleiben alle die Antwort schuldig, warum das so sein muss, dass das in diesem Land so ist, dass wir die höchsten Energiekosten haben, dass wir die höchsten Belastungen haben, Und sich daran nichts spürbar verändert. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, Wohnungsnot, auch ein ewiges Thema, nicht erst jetzt seit dieser Regierung, ne, weil die jetzt ihre 400.000 Wohnungen im Jahr versprochen haben, die sie nicht liefern, das war vorher auch schon Thema. Umgekehrt verstehe ich aber nicht, warum dann nicht ein Thema wie Airbnb in Frage gestellt wird und warum das möglich ist, dass Wohnraum, der ja durchaus vorhanden wäre, für Touristen zur Verfügung gestellt wird oder kurzfristige Vermietung, anstatt zu sagen, das gibt es nicht, sondern Priorität haben Langzeitvermietung plus Wohnungen. Also, dass man sagt, Menschen die Möglichkeit zu geben, zu wohnen. Ich weiß nicht, wie viele Wohnungen es gibt oder wie viele Einheiten es in Deutschland gibt. Ich weiß nur aus Studien, dass das bis zu 30% Einfluss hat, also dass die Mietpreise in Deutschland bis zu 30% gestiegen sind durch Plattformen wie Airbnb. Vielleicht nicht alleine, aber unter anderem auch dadurch. Und das sind Dinge, die könnte man sicher gesetzlich regeln. Das wäre ein Eingriff in den Markt, aber es wäre ja einfach auch pro Einwohner, also pro Bevölkerung und nicht pro Selbstbereicherung oder irgendwas. Also, dass das ein Investment-Ding ist, zu sagen, Wohnungen aufzukaufen und dann, weil ich sie tage- oder nächteweise teurer vermieten kann, als sie Langzeit an Familien oder Einzelpersonen zu vermieten, ist ein Markt draus geworden, der überhaupt nicht reguliert wird oder wurde. In anderen Ländern hört man mehr und mehr, dass dagegen vorgegangen wird. Ich bin mal gespannt, ob es in Deutschland irgendwann auch Bewegung in die Richtung geben wird. Und das ist ja nicht nur in Berlin oder in den Millionenstädten Deutschlands ein Thema, sondern das gibt's ja im gesamten Land gibt's die Möglichkeit Airbnb, ob das in Ferienregionen ist oder ob das in Innenstädten ist, ob das in messenahen Städten ist oder in Ballungszentren ist. Aber da würde ich gerne mal wissen, wie viele das sind. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber merkst auch, dass ich jetzt hier nicht einem festen Skript folge, sondern einfach eher meinen Gedanken einen gewissen Lauf lasse. Und so merkst du schon, also es gibt bei mir verschiedene Bereiche, für die ich mich interessiere und Dinge, die ich sehe oder höre, verarbeite ich oder nehme ich auf und gucke einfach, was habe ich da selber für eine Beziehung zu, was habe ich da selber für eine Meinung zu. Ja, dann gibt es durchaus eine Menge Themen, über die ich mir so Gedanken mache und wo ich auch denke, läuft das alles richtig so, wie es läuft? Und daraus ist ja für mich geworden, ich selber war nicht glücklich in dem System, in dem ich jahrzehntelang gearbeitet habe. Also zum einen im Angestelltenverhältnis, durchaus mit Erfolgsparametern, was Geld anging, was Status anging, aber auch mit einer hohen Unzufriedenheit durch das Gefühl, nur bedingt etwas verändern zu können oder Einfluss nehmen zu können. Hin zu dem Bereich in der Selbstständigkeit auch einen Rahmen zu finden, ne, zu sagen, da gibt es Abgabenstrukturen, auch da seine oder meine Erfahrungen zu machen, auch da Fehlinvestitionen zu treffen, aber immer mit dem Ergebnis, für alles selber gerade stehen zu müssen, zusammen mit Alexandra, also mit meiner Frau und Geschäftspartnerin, mit der wir zusammen die Firma betreiben. Dazu sagen, dass wir alles gemeinsam abstimmen. Wir sind gleichberechtigte Partner unserer GmbH, treffen gemeinsam Entscheidungen und feiern gemeinsam Erfolge und stehen auch gemeinsam gerade für die Misserfolge, die durchaus auch in den 9 Jahren Herzkanal oder auch davor in Alexandras Selbstständigkeit aufgetreten sind, die wir dann aber auch gemeinsam getragen haben. Und das ist etwas, was einfließt in meine täglichen Beratungen, die ich mache. Alles, was ich erfahren habe, alles, was ich gelernt habe, also mein Weltbild fließt natürlich in irgendeiner Weise mit ein, ohne dass ich jetzt zu sehr Einfluss nehmen will auf mein Gegenüber, sondern in dem Bewusstsein, ich habe mein Weltbild, da ist eine andere Person, die hat ein eigenes Weltbild und da zu gucken, was kann ich tun mit meiner Erfahrung, auch mit meinem Wissen, um die Person zu unterstützen, für sich selber wieder Fuß zu fassen oder überhaupt in dem, wo sie gerade unterwegs ist, Sicherheit zu finden, Stabilität und Ausrichtung zu finden und dann guten Gewissens eigene Entscheidungen zu finden und eigene Verantwortung zu übernehmen für alle Schritte, die da kommen. Am besten Fall in Richtung persönlicher Zufriedenheit und wirtschaftlichen Erfolgs. Eine Garantie gibt es dafür nicht, das habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt, aber eine Wahrscheinlichkeit, die relativ hoch ist, wenn jemand für sich selber das Gefühl hat, das, was der da erzählt, also wie jetzt hier in diesem Format von Moin Leben, wenn du mir da zuhören magst, zuhören kannst und in dem, was ich sage oder in dem, wie ich sage, etwas für dich entdeckst, wo du sagst, das spricht mich an und Kontakt aufnimmst und wir zwei mal gemeinsam schauen, was dein astrologisches Bild zeigt und woraus sich auch aus welchen Bausteinen deine Persönlichkeit zusammensetzt, worauf du reagierst, was sind positive Trigger bei dir oder was sind Dinge, die was auslösen in dir, also Erinnerungen oder Angst auslösen oder Druck auslösen. Je besser du das erfährst für dich, je klarer du das siehst, was das für Punkte sind, was dich begeistert oder inspiriert, also Spirit, was dein Spirit anregt und deine Begeisterung, dein Feuer weckt, mehr davon zu machen und deinen Weg zu gehen. Da wird's nämlich schwierig, wenn es in den Bereich der Anstellung geht. Also wenn du in einer Firma angestellt bist, dich wirklich frei entfalten zu können, wüsste ich jetzt kaum Beispiele. So schön das ist, was New Work angeht und die Idee von New Work angeht, in letzter Konsequenz braucht es irgendwo immer jemanden, der den Ton angibt, der die Richtung vorgibt und der in letzter Konsequenz auch gerade steht. Und das ist bei aller Transparenz über Gehälter und bei allem, wir entscheiden alle alles zusammen. Das klingt alles schön und es ist schön von der Vorstellung her. Ich weiß nicht, wie viele positive Beispiele es gibt, dass das wirklich auf lange Sicht funktioniert hat, dass in einer, also nach außen auftretenden, geschlossenen Einheit jeder tun und lassen kann, was er oder sie will und dass das dann funktioniert. Aber da lasse ich mich auch gern eines Besseren belehren, wenn es dafür Beispiele gibt. Nun, das setzt voraus, dass alle sich ehrlich machen und dass alle offenlegen, wie die Ergebnisse sind, wie die Mitarbeiterzufriedenheit ist, wie der Krankenstand ist, wie der Rekrutierungsprozess funktioniert, wie der Warenfluss funktioniert, wie die Dienstleistungen umgesetzt werden dann auch. Also ist das etwas, wo man sich selber schön redet? Das ist ja nun, früher waren das Werbeagenturen, das waren so das Ding und ach Gott, was arbeiten wir lang in meiner Zeit, als ich so, ja, um den Jahrtausendwechsel im Freundeskreis oder in einer Beziehung, in der ich war, da wurde das so gefeiert, in einer Werbeagentur zu sein, weil das ein Ding war. Es war wirklich einfach ein Ding, sagen zu können, ich arbeite bei XY in der und der Stadt und wir kommen vor 10 Uhr abends nicht aus dem Büro raus. Und das wurde dann als was auch immer angesehen. Also es wurde sich selber daran hochgezogen, dass man länger arbeitet als alle anderen. Und ob die Ergebnisse davon dann auch so waren, weiß ich nicht. Und das meine ich jetzt einfach nur. Und heute gibt es dann in einigen Firmen dieses den New Work-Gedanken, den ich an sich sicher nicht verteufeln will, aber wo ich in Frage stelle, ist das, wenn das wie eine Genossenschaft oder sogar also ein Mitbestimmungsrecht in allem, ob das wirklich zu einem besseren Ergebnis führt oder ob es nicht in letzter Konsequenz auch ganz gut ist, wenn du, was deine Idee ist für ein Business, auch deine Idee in allem wiederfindest, was umgesetzt wird und in letzter Konsequenz natürlich du die Konsequenzen trägst. Wenn es funktioniert, zu sagen, ja, das war ich, aber auch wenn es nicht funktioniert, zu sagen, ja, das war ich. Und diese Konsequenz fehlt mir in der Politik und das fehlte mir früher auch in den Firmen, in denen ich gewesen bin, dass es da auch das Gefühl gab von, wenn was nicht funktioniert, dass das nicht abgeladen wird und nach unten weitergegeben wird, der Druck, sondern dass sich da auch mal jemand hinstellt und sagt, okay, nee, das war mein Verantwortungsbereich, meine Entscheidung, dementsprechend trage ich dafür die Verantwortung und ziehe dafür die Konsequenzen. Und die Konsequenzen müssten dann auch heißen, dass ich nicht mit dem großen Abfindungspaket abtrete, sondern dass ich dann auch mit irgendwas aufkommen müsste. Also es ist ein komplexes Thema, was ich jetzt hier sicher nicht in dieser einen Folge auseinandergebröselt kriege, aber wo ich dir vielleicht einen Einblick geben konnte in meine teilweise sicher auch sprunghaften Gedanken, in meine in die Vielfältigkeit der Gedanken. Und das kennst du von dir vielleicht auch, aber wenn es jetzt hier um meine Frage geht, inwiefern meine persönlichen Erfahrungen Einfluss nehmen oder welche Rolle die spielen in meiner Arbeit, dann ist das schon enorm viel. Und es schafft mir auch den Freiraum, mich nicht tagtäglich mit allem auseinandersetzen zu müssen, nämlich dann zu sagen, okay, ich habe bedingt Einfluss darauf, ob sich jetzt wirklich am Steuersystem irgendwas verändert oder nicht, oder ob sich an den Gesundheitsleistungen irgendwas verändert. Also konzentriere ich mich lieber auf die Dinge, die ich verändern kann. Und das ist im Alltag, gute Arbeit zu machen. Das heißt also eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Themen, die an mich herangetragen werden von Menschen, die sich von mir unterstützen lassen wollen, und darin mein Bestes zu geben, jeden Tag über mich selbst hinauszuwachsen und zu sehen, dass das, was ich vorbereite und was wir dann gemeinsam bearbeiten oder durcharbeiten, mit den Ergebnissen, die das Ganze bringt, zu Zufriedenheit und wirtschaftlichem Erfolg führen. Das ist dann mein Beitrag. Und wenn dann davon der Staat sich einen Teil nimmt für Ausgaben, die ich nicht alle gutheißen kann, ne, sobald sie über die Landesgrenzen hinausgehen. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin auch nicht in allen Themen so tief drin, dass ich weiß, was notwendig ist, um die Gesamtstabilität zu erhalten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir alle, und ich nehme mich da nicht aus, also ich spreche jetzt mal für mich, dass ich zu vielem eine Meinung habe, ohne in der Tiefe wirklich zu verstehen, was da alles wie zusammenhängt. Und das maße ich mir nicht an. Also bei allem Plan davon zu haben, was wie zusammenhängt und warum das eine vielleicht doch notwendig ist, auch wenn ich es nicht verstehen kann oder nicht gutheißen kann, dann ist das sicher auch etwas, was ich für mich dann auch so annehmen kann, annehmen muss, um mich dann wiederum umgekehrt auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Und das sind meine eigenen Entscheidungen, das sind meine eigenen Schritte und das sind auch die Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Und für dich, die du mit mir arbeitest oder der du mit mir arbeitest, vielen Dank und schön, dass du zu mir gefunden hast, schön, dass du zu uns gefunden hast und uns bei Herzkanal dein Vertrauen schenkst. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören bei dieser nochmal etwas anderen Folge, glaube ich. Und ich bin selber gespannt auf die Resonanz auf diese Folge, weil es ja von Höckchen auf Stöckchen war, aber trotzdem denke ich, irgendein roter Faden sich auch durch diese Folge gezogen hat. Gib gut auf dich Acht, gib gut auf andere Acht und gib stets dein Bestes. Ich sende dir Herzkanalgrüße aus Köln. Freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge von Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast, wieder dabei bist. Und ich danke Sebastian Fischer für den technischen Support, dass das hier alles überhaupt on air gehen kann. In diesem Sinne, bis ganz, ganz bald. Herzkanalgrüße aus Köln. Das war Armin. Mach's gut.